Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wir weigern uns, Feinde zu sein. Diese Worte stehen auf einem Stein in einem Weinberg in Nahalim. Und diese Worte, das Lebensmotto von palästinensischen Christen, haben Marius Stark bewogen, sich in Palästina zu engagieren. Seit 2012 reist er dorthin, mal mit Gruppen, mal alleine. Von vor Ort berichtet er in seinem Blog. Und wenn er hier ist, klärt er in Veranstaltungen über das Leben dort auf. Damit Marius Stark sich für Palästina und das Heilige Land engagieren kann, hat er sein berufliches Leben als einer der Pioniere der Schuldnerberatung in Deutschland früher beendet. Ein Leben, für das er unter anderem das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Wie der Maschinenschlosser über die Sozialarbeit die Schuldnerberatung mit erfunden hat, das erzählt er jetzt gleich selbst hier in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Marius Stark. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Marius Stark. Kommen Sie mal ein bisschen näher zum Mikrofon noch. Am Anfang stellt unser Gast sich selber vor. Marius Stark, das wissen wir schon, aber ansonsten Alter?
64.
Beruf?
Sozialarbeiter.
Berufung?
Für die Menschen da zu sein.
Religion?
Katholisch.
Wie gerne?
Kritisch gerne.
Kritisch gerne. Von meiner Mutter habe ich
die Gelassenheit, die Freundlichkeit, das Interesse, aber auch manchmal die Hartnäckigkeit.
Ohne meinen Vater?
Wäre ich vielleicht nicht in die katholische Jugendarbeit gerutscht.
Damit man mit 6 Kindern auf 50 Quadratmeter leben kann, ohne sich zu erschlagen, muss man?
Sich verstecken können, sich einordnen können, ja, einiges ertragen können.
Wenn sich Familien zusammentun und sich gegenseitig die Häuser bauen, ist das?
Ja, Großfamiliendasein. Einfach das, was ich gerade in den letzten Jahren im arabisch-palästinensischen Raum erlebt habe.
14 Familien und 40 Kinder heißt?
Ein Clan zu haben, viel Verantwortung zu haben, auch sicherlich Verbindungen zu knüpfen, ja, Leben.
Katholische Verbandsarbeit war als Jugendlicher für mich?
Labsal, Wurzel für mein Christentum, ein ganz wichtiger Faktor meines Lebens.
Maschinenschlosser bin ich geworden, weil?
Ich zunächst mal nichts Besseres wusste und ich als Maschinenschlosser glaubte, eine etwas rundum Ausbildung zu bekommen.
Maschinenschlosser wollte ich nicht bleiben, weil?
Ich schon gemerkt habe, dass ich mich mehr um die Menschen als um die Maschinen kümmerte.
Sozialarbeit habe ich studiert, um?
Es hörte sich erstmal praktisch an und ich wollte mit Menschen was tun.
Weil ich nie Abitur gemacht habe, habe ich mich immer
ziemlich etwas unterwertig gefühlt, aber im zweiten Blick dann gemerkt, dass ich vieles anderen Menschen voraus hatte.
Ohne Abitur studieren ging nur, weil
ich in eine Phase in die höhere Fachschule hineinkam, wo diese per Akklimation zur Fachhochschule erklärt wurde und damit alle anderen sozusagen in diesen Bonus des Studierens kamen.
Als Sozialarbeiter konnte ich
wirklich mit Menschen arbeiten, mit vielen Gleichgesinnten tätig sein und ja auch einiges bewegen.
Als Sozialarbeiter konnte ich nicht
die Politik in meiner Heimatstadt beeinflussen, sondern musste zur Kenntnis nehmen, dass die Politik das eine und die Sozialarbeit oftmals das andere ist.
Die Schuldnerberatung habe ich entdeckt als
jemand, der mit bestimmten Ausdrücken wie Offenbarungseid nichts anfangen konnte und sich dann schlauer gemacht hat und die Erkenntnis kam, dass viele Probleme in Familien mit der finanziellen Not zu tun haben.
Die Schuldnerberatungsarbeit ist mein Lebensthema. in der Arbeit geworden, weil?
Zum einen, dass einer der wenigen Bereiche in der Sozialarbeit ist, in dem man Erfolge vorweisen kann. Und zum anderen, weil es eine Entwicklungsarbeit war. Sie begann Mitte der 80er Jahre und ich hatte das große Glück, an entscheidenden Stellen die Entwicklung voranzutreiben.
Als Referent für Schuldnerberatung auf Bundesebene konnte ich?
Ja, einiges bewegen, konnte vor allen Dingen die Verbände zusammenführen, konnte auch in der Politik Gehör finden und letztendlich auch die Medien mit hineinziehen.
Als Sprecher der RG aller Schuldnerberatungsverbände war meine größte Niederlage?
Die Erkenntnis, dass Banken und Wirtschaftsverbände nicht bereit waren, für das, was sie auch mit verursachen, nämlich Menschen zu verschulden, auch entsprechende Finanzierung zu leisten.
Als ich in den Ruhestand ging, wollte ich?
Etwas ganz anderes machen, etwas Sinnvolles tun und ja einfach einen neuen Lebensabschnitt beginnen.
Als ich den Satz, wir weigern uns, Feinde zu sein, das erste Mal gelesen habe.
Der ist mir in Mark und Bein hineingegangen. Es war ein Artikel in Public Forum und ich hatte Interesse, die Menschen, die dahinter stehen, kennenzulernen.
Palästina ist für mich?
Hoffnungslosigkeit, Hoffnung, Menschen. Ja, im Grunde genommen für mich ein neuer Lebensabschnitt.
Die Gewalt in Palästina ist für mich
bedrückend. Ich habe aber auch erlebt, was dahinter steht und habe das Gefühl, dass ich darüber berichten muss.
Frieden wird es nur geben, wenn
beide Seiten aufeinander zugehen und vor allen Dingen beide Seiten akzeptieren, dass die andere Seite auch Opfer ist.
Wenn ich ins Kloster gehe?
Ja, das ist wie in den Himmel kommen.
Gott ist?
Ein guter Gesprächspartner.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung. Unser Gast heute, Marius Stark, ist gerade aus Palästina zurückgekommen. Marius Stark, Sie waren schon oft da, aber nie einfach nur als Reisender und auch nicht nur als Gruppenführer. Wie Sie dorthin gekommen sind, also wie dieser Satz, wir weigern uns Feinde zu sein, Sie dahin gebracht haben, das erzählen wir später. Erzählen wir jetzt erstmal von dieser letzten Reise und von Ihrer, ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Mission. Im Fragebogen haben Sie gesagt, ich muss davon erzählen. Wovon müssen Sie erzählen? Warum reisen Sie dahin? Again and again.
Ja, ist ja erwähnt worden, das erste Mal bin ich 2012 dorthin gefahren und habe dort an dem besagten Ort gearbeitet, wo dieser Stein mit dieser Schrift steht. Und meine Erkenntnis war, mit dem Erleben, was ich dort, aber auch mit den Menschen dort hatte, nur mit mir zu sein, war mir zu wenig. Und es war relativ schnell klar, ich muss davon hier erzählen und habe dann auch begonnen, hier darüber zu berichten, was ich dort erlebe. Und jedes Mal, wenn ich dorthin fahre, wie auch jetzt in den letzten Wochen, erlebe ich neue Dinge, die einfach mich sehr bewegen und wo ich zum einen hingehe und die am Abend in meinen Blog schreibe, um einfach am nächsten Tag den Kopf wieder frei zu haben für neue Begegnungen. Und es sind einfach die Begegnungen mit Menschen dort sehr unterschiedlicher Art, aber auch natürlich das, was man dort sieht und wahrnimmt. Und ich bin ein sehr empfindsamer Mensch und eine Begegnung durch einen Checkpoint zu gehen oder auf der Straße von Soldaten angehalten zu werden oder aber auch die Olivenernte oder mit behinderten Menschen in Kontakt zu treten. All diese Dinge sind dort ganz anders als hier bei uns in Deutschland und das fasziniert mich. Das war immer schon so auch ein bisschen meins, dass ich Interesse hatte an dem Leben anderer und das kann ich dort in Fülle erfahren, eben halt auch mit den Schwierigkeiten, aber auch mit vielen schönen Dingen.
Aber das beantwortet meine Frage nicht. Warum haben Sie das Gefühl, Sie wollen oder Sie müssen davon erzählen? Man kann all das erleben, ohne das Gefühl zu haben, ich muss davon erzählen. Warum?
Ja, weil ich einfach denke, dass das Bild, was die Menschen hier und das, von Palästina und von den Menschen dort haben, ein sehr unvollständiges ist, beziehungsweise gar keins da ist. Und ich erlebe auf der anderen Seite, dass hier großes Interesse daran ist, über diese Menschen etwas zu erfahren. Und ich habe das Gefühl, wenn ich davon erzähle, welchen Menschen ich dort begegne, was die für Probleme dort haben, dann trage ich ein bisschen dazu bei, auch vielleicht den hier bei uns in den Medien doch häufiger dargestellten Konflikt ein bisschen besser zu verstehen.
Was wissen Sie? Sie haben gesagt, es ist unvollständig. Was wissen wir nicht?
Wenn ich von mir selbst ausgehe und die letzten 20 Jahre sehe, dann waren für mich die Palästinenser eben halt lange Zeit die Monster, die jüdische Kinder umbrachten und die eben halt Terroristen waren. Und mein Bild hat sich total gewandelt und so denke ich, gibt es viele Leute hier, die von diesem Konflikt nur wissen, wenn eben halt wie letzte Woche ein Attentäter in eine jüdische Synagoge gehen und sie gar nicht wissen, was sind das für Menschen, die das machen. Und im Sommer bei dem Gaza-Krieg, da kriegt man mit, dass da Millionen in einem kleinen Gebiet leben und bombardiert werden und aber auch Raketen schmeißen. Also im Grunde genommen hat man nur so ein kurzes Medienwissen. Und wenn ich von dem erzähle, was ich persönlich erlebt habe und das mit Fotos auch quasi nachdrücklich zeigen kann, erlebe ich die Menschen hier, dass sie sagen, das haben wir zum ersten Mal ein wenig über die Hintergründe erfahren. Und Leute sind froh und dankbar. Und ich habe das Gefühl, da ich gut reden kann, dass ich damit auch so einen Auftrag habe für die Menschen dort in Palästina, weil es einfach den Leuten dort gut tut. Da kommt jemand, der guckt sich nicht nur die alten Mauern an und die biblischen Stätten, sondern der guckt uns an und will uns kennenlernen und will über uns erzählen. Und da habe ich das Gefühl, dass ich habe ja nur wenig Möglichkeiten, aber ich denke, das sehe ich so ein bisschen als meinen Auftrag für eben halt die letzten Jahre meines Lebens, dass ich einfach vielleicht in meiner Art und Weise ein bisschen für Frieden schaffen.
Während des Gaza-Krieges gab es in ganz Deutschland pro-palästinensische Demonstrationen. Überall gab es die, ganz viele Menschen auf die Straße gegangen. Haben Sie sich daran beteiligt?
Ja, da habe ich mich daran beteiligt. Es waren aber sicherlich auch überschaubare Menschen. Man hat davon viel erzählt, vor allen Dingen, weil es eben halt auch so kleine Stimmen gab, die antisemitisch sich äußerten. Da habe ich mich daran beteiligt und ich erinnere mich an eine Situation in Bonn, wo, ich sag mal, 150 Menschen, überwiegend Palästinenser, es leben hier sehr viele Palästinenser in Deutschland, eben halt ihren Protest und ihren Schrei sozusagen loswerden wollen. Wir sind dann durch eine Einkaufszone gegangen, wo ein normaler Samstagsnachmittags Einkaufsbummel war. Die Leute haben zumindest sich berühren lassen, also es war keine abwehrende Haltung, aber letztendlich ist die Berührung mit diesem Thema doch noch, sage ich mal, sehr unterbemittelt. Und ich denke einfach, da muss sich auch sicherlich durch meine Beiträge noch einiges verändern. Dass es wirklich die Menschen hier kümmert, dass wir was damit zu tun haben, dass es hinten diesen Konflikt gibt. Weil, ja.
Ihr Vater hat sich im Dritten Reich engagiert, kann man vielleicht sagen. Ich würde gerne nach den Nachrichten wissen, ob dieses Engagement, was Sie da heute haben, was damit zu tun hat, was Sie als Kind über Ihren Vater gelernt haben. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Marius Stark. Im Fragebogen habe ich Sie das schon gefragt, wie man denn, wenn man so eine große Familie hat wie Sie, Sie haben 5 Geschwister, Sie waren 6 Kinder, in einer kleinen Wohnung leben muss. 8 Personen und 50 Quadratmeter, das kommt mir ziemlich klein vor. Und Sie haben gesagt, man muss sich gut verstecken können, damit man sich nicht totschlägt.
Ja, ich denke, ich war ja auch in der Reihenfolge der Geschwister der 4. Junge. Und ich denke, ja, ich lief so mit durch und habe mich wahrscheinlich auch nicht immer so quergestellt, sondern das ist sicher auch ein Lebensmotto geworden, dass ich also eben guckte, möglichst nicht anzuecken.
Die Eltern waren ja schon geübt, ne? Beim 4. Kind ist man schon geübt und weiß, wie es geht, und das macht dieses Gefühl von, man läuft so mit.
Ja, ganz genau. Ich denke, nach mir kam dann die erste Schwester, nicht ein Jahr später, also 13 Monate. Da war auch nicht viel Zeit für mich so als der Säugling, sondern ja, ich bin sicherlich auch von den Geschwistern und ja, von dem ganzen Umfeld mit erzogen worden und hatte aber auch dafür sehr viel Freiraum.
Ah, das nicht anecken machte, dass man nicht so genau hinguckte.
Ganz genau, ganz genau.
Haben denn die anderen angeeckt, wenn sie sagen, haben sie sich vor den Großen abgeguckt, nee, so soll's mir nicht ergehen?
Ich denke, jeder hatte so seine Rolle in der Familie. Da gab es sicherlich den ältesten Bruder, der eben halt natürlich auch vieles erstmal erkämpfen musste. Und dann gab es den Bruder, der vor mir geboren worden ist, Ubald mit besonderem Namen, der war immer sehr schwach und der brauchte immer sehr viel, auch etwas mehr zu essen. Und ja, und ich war eigentlich immer gesund und ja, habe von daher wirklich in Erinnerung an die Kindheit, war, glaube ich, ganz unproblematisch.
Sie hatten ein Elternhaus, was auch von Anpacken geprägt war, weil in dieser kleinen Wohnung sind Sie nicht geblieben. Der Vater hat Ihnen ein Haus gebaut.
Ganz genau, mein Vater hatte ein Baugeschäft und war in Düsseldorf sicherlich auch eine Persönlichkeit, auch wegen seiner, ich sage mal, katholischen Jugendvergangenheit, hat in Düsseldorf das Jugendhaus mitgebaut und hat dann mit anderen Männern, die sich in einem Verein katholischer junger Familien zusammengeschlossen hat, in Neuss, in einer Siedlung eben halt Häuser gebaut und auch ein Haus für unsere Familie.
Also so ein Selbsthilfemodell, alle packen an bei allen Häusern.
Ganz genau, wobei natürlich die Baufirma, sag ich mal, so den Rohbau machte, aber dann vieles dann von den einzelnen Bauherren und Baufrauen dann mitgestaltet wurde.
Und was hat es mit dieser katholischen Vergangenheit oder Jugendverbandsvergangenheit Ihres Vaters auf sich gehabt?
Ja, er hat, das muss man dazu sagen, er hat sicherlich nicht so viel und so intensiv über seine Vergangenheit berichtet, auch über die Dinge, die er im Zweiten Weltkrieg in Russland auch mit Erfrierungen erlebt hat, nicht. Er war in der katholischen Jugend, die man auch Sturmschar nannte, einer der Motoren in Düsseldorf und hat sicherlich da auch sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt, die uns dann nachher auch in meiner Erinnerung immer wieder auch bei Geburtstagen besuchten. Und ja, und ich weiß halt, dass er eben in seiner Zeit mit anderen in dieser Sturmscharzeit auch gegenüber den Nazis und deren Kontrollen auch zu kämpfen hatte. Er hat auch mal für einige Wochen war er inhaftiert, andere aus der Sturmschar war er sich sogar noch länger und ja, und ich habe ganz interessiert, es gibt ja einen niederen Schriftsteller, mir fällt der Name gerade nicht ein.
Willi Fehrmann.
Willi Fehrmann, genau. Und der hat ja so seine ganze Jugendzeit auch verarbeitet in Romanen. Mhm. Und in einem Roman taucht dann irgendwann der Jupp Stark, mein Vater, auf, der in Rom bei einem großen Treffen der Sturmschar im Dritten Reich das große Zeltlager aufgebaut hat und einfach dort als eben halt jemand, der wusste, was er machte, beschrieben wurde.
Hat Ihnen das als kleiner Junge imponiert? Weil ich suche die Verbindung zu Ihrem eigenen katholischen Verbandsengagement. Also hat Ihnen das einfach imponiert, dass der Vater den Nazis auf seine Weise, katholischer Weise, sag ich jetzt mal, die Stirn geboten hat? War das wie so ein Papa hält?
Nee, das nicht. Es war eher so, dass er mein Bestreben, so in unsere Gemeinde in die Jugendarbeit einzusteigen, unterstützte. Ich erinnere mich daran, dass er natürlich, als wir die ersten Ferienlager machten, seinen alten Ranzen, so nannte man, glaube ich, diesen Rucksack früher, den hatte er noch mir gegeben hat. Und ja, er mich auch, das war was ganz Besonderes bei einem Zeltlager, besucht hatte, ja, und einfach dann auch von seinen Erinnerungen sprach. Ich glaube, das habe ich gespürt, dass das, was ich da machte, sein Wohlwollen hatte. Und ich hatte ja vorhin erzählt, man fiel ja nicht so auf. Und von daher war natürlich auch, glaube ich, dieses Gefühl, da was zu tun, was dem Vater schon imponierte, das hat mir gut getan.
Zumal die anderen ja auch andere Wege gegangen sind. Da, also so die, ja. Das Katholische haben sie für sich entdeckt.
Ja, das war wirklich so, dass ich irgendwann mal nach Hause kam und dann als der katholische Bruder vorgestellt worden bin. Also bei uns waren alle Extreme möglich, bis hin zum Rathaussturm in Bonn. Und ich sag mal so, aber das fand ich auch im Rückblick, dass wir eine solche Freiheit hatten, auch dass, da bin ich auch meinen beiden Elternteilen sehr dankbar zu.
Sie sind dann erstmal Maschinenschlosser geworden, aber nicht geblieben. Und die Geschichte erzählen wir gleich. Unser Gast heute, Marius Stark, ist als junger Mann erstmal Maschinenschlosser geworden. Das war in ihrer Familie so Usus, dass man erstmal was Richtiges lernte. Und im Fragebogen haben Sie das schon erzählt. Sie wollten, sind dabei nicht geblieben, Sie wollten was mit Menschen machen. Sie haben Sozialarbeit studiert. Heute geht das wieder, dass man kein Abitur macht und dennoch studieren kann unter bestimmten Auflagen. Das ist ein relativ, seit 2 Jahren, glaube ich, geht das. Damals ging das auch. Wie ging das damals?
Ja, ich erfuhr auf einmal, dass es eine Möglichkeit gab, eine Prüfung zur Feststellung der Allgemeinbildung zu machen, die einen berechtigte, auf die höhere Fachschule für Sozialpädagogik und Sozialarbeit zu gehen, beziehungsweise auf die höhere Musikfachschule. Und diese Prüfung habe ich gemacht und habe sie bestanden und habe mich dann in Köln an der katholischen Fachhochschule an der höheren Fachschule angemeldet. Aber im Zeitpunkt meiner Anmeldung wurde diese höhere Fachschule zur Fachhochschule sozusagen umgeformt und so kam ich dann zwangsläufig mit den Menschen zusammen, die über das Abitur eine Hochschulreife erreichten und kam eben halt als jemand, der Maschinenschlosser gelernt hatte, dann mit diesen Menschen zusammen.
Das war Ihnen ein bisschen unheimlich.
Ja, das war mir ein bisschen unheimlich. Die konnten sich besser ausdrücken. Die haben ja alle schon ihre Prüfungsarbeiten gemacht. Und man merkt aber doch relativ schnell, dass ich mit meinen Lebenserfahrungen, auch kleiner Art, aber trotzdem doch vieles diesen Menschen, die einfach nur die Schule bisher besucht hatten, voraus hatte.
Sie haben dieses Fachhochschulstudium dann abgeschlossen, sind Sozialarbeiter geworden, haben erst in der Jugendpflege gearbeitet. Das war dann eigentlich, dass Sie das als Beruf gemacht haben, was Sie sowieso schon die ganze Zeit machten.
Genau, ich hatte lange Jahre Erfahrung in der Jugendarbeit, habe Ferienlager gemacht und die Jugendpflege in meiner Heimatstadt Neuss, die schon einen Jugendpfleger hatte, brauchten eine weitere Person und ich habe dann dort eben halt das soziale Ferienwerk entwickelt, habe die Stadtranderholung gemacht, habe eben halt auch die Ferienaktionen in Neuss begonnen. Ja, genau, im Grunde genommen das mit beruflichem Hintergrund, was ich vorher in meiner Freizeit machte.
Wenn man nicht so ein Berufsjugendlicher sein will, muss man sich irgendwann von der Jugendarbeit verabschieden. Also eine Weile ist das ja gut, wenn man so 5 oder 10 oder 15 Jahre auch noch älter ist, aber dann kann man die gut verstehen, ist noch nah dran, aber irgendwann ändert sich das ja. Sie sind dann auch weitergezogen von der Jugendpflege und haben mit Familien gearbeitet und das hat Sie sehr frustriert.
Ja, zum einen war es erstmals, dass ich eben halt jetzt wirklich Sozialarbeiterarbeit an der Basis machte. Ich habe in dem Problemstadtteil Düsseldorf-Garrath mit Familien gearbeitet. Ja, das war deshalb sehr problematisch, weil man bei dieser Arbeit wenig Erfolge erkennen konnte, sondern man hatte mit einem ganzen Familiensystem zu tun, was eben halt, wo man als Berater im Grunde genommen wenig Einfluss auf Veränderungen nehmen konnte. Man konnte im Grunde genommen nur das Elend, ich sag mal, es ganz positiv gut verwalten. Und hier und da gab es natürlich schon positive Aspekte, aber es war insgesamt wenig befriedigend und oftmals auch sehr belastend, wenn man Kinder aus Familien nehmen musste und dergleichen. Und ja, von daher war ich dann...
Was war denn Ihre Vorstellung? Was hatten Sie denn für eine Vorstellung, was Sie da als Sozialarbeiter bewirken können oder wollten?
Ehrlich gesagt, so klar waren die Vorstellungen gar nicht, sondern es war klar, dass ich meine ganze Empathie mit hineingebe, die ich eben halt so als Mensch mitbringe, dass ich also Interesse zeige, dass ich eben halt, damals war das üblich, Hausbesuche machte, mich sozusagen auch nicht verkroch in mein Büro, sondern dass ich einfach die Situation dort wahrnahm oder den Klienten dort abzuholen, wo er stand. Mhm. Ja, und aber nicht wissend, was mich natürlich letztendlich in jeder Familie an Multiproblemen erwartet. Und es waren oftmals eben halt Multiprobleme. Das fing dann beim fehlenden Schulbesuch an, das war bei der Straffälligkeit, das war ja bis hin, dass ich auch mit Menschen natürlich zu tun hatte, die psychisch krank waren, die unter Pflegschaft oder Vormundschaft, so hieß es damals noch, standen. Und ja, es war einfach ein riesen Bauchladen, den man da zu bearbeiten hatte. Und ja, man merkte einfach, dass man im Grunde genommen für jede Familie hätte einen Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin gebraucht. Und von daher war das Ganze letztendlich für beide Seiten nicht befriedigend.
Anders wurde es, als Sie mit dem Problem der Überschuldung in Kontakt kamen. Das hat Ihnen Ideen gegeben, was ganz Neues zu erfinden oder mit aufzubauen, nämlich die Schuldnerberatung. Und das erzählen wir aber in der zweiten Stunde. Und vorher, zur vollen Stunde, hören wir einen Text von Marc Bloch, den Sie uns mitgebracht haben.
Domradio. Das Wort um 11.
Das Unverständnis der Gegenwart gegenüber entsteht zwangsläufig aus der Unkenntnis der Vergangenheit. Doch bemüht man sich vielleicht nicht minder vergeblich um das Verständnis der Vergangenheit, wenn man von der Gegenwart nichts weiß, meint Marc Bloch.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist Marius Stark, der uns Marc Bloch mitgebracht hat. Puh, das ist aber düster, was Sie da mitgebracht haben, oder?
Für mich war das nicht düster. Für mich war das an für sich die Erklärung auch für meine Aktivität in Palästina. Dass es wichtig ist zu wissen, was in der Vergangenheit war, um die Gegenwart begreifen zu können, sagt ja Marc Bloch. Und dass man manchmal natürlich, wenn man die Vergangenheit weiß und die Gegenwart nicht kennt, man muss beides zusammenbringen.
Naja, also so, das ist natürlich das, was er sagen will, aber das ist ja nicht das, was er sagt. Er sagt ja, man kennt weder die Gegenwart noch die Vergangenheit und das ist ziemlich düster, finde ich, wenn man es so sagt.
Also ich habe es sicherlich ein bisschen anders verstanden. Ich habe es so verstanden, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Gegenwart in Palästina zu sein und zu begreifen, dass die Menschen aufgrund ihrer Vergangenheit jetzt diese großen Probleme haben. Und ich betrachte es als wichtig, dass ich über diese Vergangenheit hier in Deutschland auch eben halt berichte, dass man nicht nur in Deutschland die Gegenwart, sage ich mal, letzte Woche den Überfall der Synagoge betrachtet, sondern dass man einfach auch schaut, was hat zu all diesem Hass und zu diesem Unfrieden geführt.
Also Sie haben sich sozusagen parteiisch gemacht mit den, oder Sie gucken mit den Augen von Palästinensern.
Ich gucke auch mit den Augen der Israelis. Ich denke, das ist eine Geschichte von beiden. Und es war aber halt bisher so, dass man im Grunde genommen nur die Geschichte der Israelis kannte. Und jetzt habe ich begriffen, dass natürlich auch die Palästinenser ihre Geschichte haben und ihre Berührungen haben. Und ja, ich finde, dass es sinnvoll ist, beiderlei Geschichten zu kennen, um die Gegenwart besser zu verstehen.
Marius Stark zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio heute. Stehen geblieben in Ihrer Geschichte sind wir da, dass Sie Sozialarbeiter geworden sind und dann als Sozialarbeiter im sozialen Brennpunkt in Garat gearbeitet haben und da unglücklich waren. Und viel, viel mehr hätten bewegen wollen, als Sie bewegen konnten. Und dann ist Ihnen als Sozialarbeiter eigentlich so ein neues Themenfeld vor die Füße gefallen. Sie hatten damit zu tun, dass Menschen einen Offenbarungseid zum Beispiel leisten mussten, aber sie wussten gar nicht, was das heißt.
Ja, genau. Das geschah immer öfters, dass ich dann in Gesprächen in Familien zum Beispiel einen Mahnbescheid auf den Tisch gelegt bekam oder eben halt den Hinweis, dass man die Finger heben musste. Das war so der Begriff für eben halt Offenbarungseid. Und ich wusste gar nicht, wovon die Leute sprachen. Ich merkte aber, dass das sie sehr betraf. Und zu dieser Zeit gab es dann erstmalig für Sozialarbeiter Fortbildungen, die sich mit dem Thema eben halt rund um die Schulden beschäftigten, und an so einer Fortbildung habe ich teilgenommen.
Was war das denn für eine Zeit? Wo sind wir denn angekommen? In den 80ern? In den
genau, 70ern? Anfang 80er war diese Zeit. 83 oder 84 habe ich einen ersten deutschen Fortbildungskurs gemacht.
Was war da gesellschaftlich? Was passierte da, dass Sie damit konfrontiert wurden?
Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Damals wusste ich ja nicht, warum dieses Thema in Familien so stark auftauchte. Es war die Zeit, wo eben halt quasi ja, die Banken viel stärker als vorher Kredite herausgaben und eben halt die Möglichkeit gaben, dass man auch als Konsument eben halt nicht nur im Baubereich Geld sich borgen konnte.
Ah, die Menschen konnten leichter Kredite nehmen und haben dann so viel Kredite genommen, dass sie nicht zurückzahlen konnten.
Genau.
Okay, so, dann haben Sie an dieser Fortbildung teilgenommen und dann?
Ja, und dann habe ich mit meinem Chef, ich war beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer in Düsseldorf tätig, gesprochen, dass es vielleicht Sinn machen würde, in diesem Bereich sich doch ein wenig speziell auch um diese Menschen zu kümmern, und habe da große Ohren und offene Ohren gefunden und habe dann 1985 in Düsseldorf die erste Schuldnerberatungsstelle gegründet.
Warum? Warum haben Sie gedacht, das reicht nicht, das in der allgemeinen Sozialarbeit mitzubearbeiten?
Weil ich erkannt habe, dass es hier um ganz spezielle Mechanismen geht, um auch um spezielle Kenntnisse, die vonnöten sind, um einfach den Menschen auch wirklich helfen zu können. Und das konnte man, das war mir klar, im Rahmen der Multisozialarbeit, wie ich es ja bis dato betrieben hatte, einfach nicht möglich, sondern da musste man sich spezialisieren, weil man einfach ein ganz neues Know-how brauchte für die Beratungsarbeit.
Was war dieses ganz neue Know-how?
Ja, zum Beispiel, dass man den Menschen, die Menschen brachten dann zum Beispiel tütenweise ihre Unterlagen mit, die sie zum Teil nicht geöffnet hatten, und es war einfach ein ganz neuer verwaltungsmäßiger Aufbau nötig, um einfach zu begreifen, man musste eine Akte aufbauen, wo dann vielleicht 30 Gläubiger drin waren, man musste mit jedem Gläubiger in Kontakt treten, also es war einfach ein immenser verwaltungsmäßiger Aufbau nötig, um überhaupt zu begreifen, was bringt der Mensch, der sagt, ich komme mit meinem Geld nicht mehr klar, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen. Ja, und das konnte man nicht nebenbei machen. Man musste rechtliche Bewertungen neu lernen. Man musste Kontakt haben mit Anwälten, mit Wirtschaftsverbänden. Also es war einfach im Grunde ein ganz neuer Bereich, den man vorher so nicht kannte.
Dann ist diese Beratungsstelle aufgemacht worden und Sie waren der erste Schuldnerberater?
In Düsseldorf war ich der erste Schuldnerberater, und es gab schon in Ratingen jemand, aber es gab im Grunde bundesweit ganz wenige Menschen. Das war auch ein Problem, weil natürlich mit jeder Beratung man auch wieder eine Menge Fragen hatte, die man zunächst mal nicht beantworten konnte. Man hat sich dann so reingekniet, und es war einfach so, dass von Anfang an die Nachfrage den tatsächlichen Beratungsmöglichkeiten übertraf.
Und Sie hatten etwas, was Sie vorher die ganze Zeit nicht hatten. Sie hatten Erfolge.
Ganz genau. Man mit dem Begreifen, wie man mit diesem Thema umgeht, und auch dem Wissen, wie man zum Beispiel den Forderungen gegenüberkommen kann, konnte ich den Menschen zunächst mal die Möglichkeit schaffen, dass sie das Geld, was sie zum Leben brauchten, auch tatsächlich hatten. Nämlich, dass sie die Miete zahlen konnten, dass sie den Strom zahlen konnten. Man hat den Gläubigern oder denen, die Forderungen hatten, einfach gesagt, ihr könnt zunächst mal nichts bekommen, weil wir in Deutschland eben halt ein Gesetze hatten, die jeden das Mindestmaß an Einkommen ermöglichen.
Sie haben das dann zu dem zentralen Thema Ihres Berufslebens gemacht und später auf Bundesebene in der Schuldnerberatung gearbeitet. Und warum Sie das wollten und wie das gekommen ist, das erzählen wir gleich. Marius Stark, Sie haben in Deutschland die Schuldnerberatung miterfunden. Ich sage das mal so, weil also ich traue mich das sozusagen, weil ich gelesen habe, was über sie gesagt wurde, als sie zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz aus genau diesem Anlass bekommen haben. Sie haben in Düsseldorf angefangen mit einer Schuldnerberatung. Wir haben eben schon erzählt, auf einmal konnte man den Menschen helfen. Das hat ihnen aber nicht gereicht. Es gab auf Bundesebene Referenten, die sich darum kümmerten. Und sie hatten das Gefühl, da sollte ich mitmischen. Warum?
Ja, es ist ja oft so, dass gerade in diesen höheren Positionen, sage ich mal so, es Menschen gibt, die irgendwas theoretisch studiert haben und dann dafür die sozusagen den Zugang zu einer solchen Stelle bekommen. Hier ergab sich auch einmal die Möglichkeit, ich wurde gefragt, ob ich für diesen Fachverband Sozialdienst katholischer Männer auf Bundesebene genau in diesem Bereich arbeiten wollte. Und nach einer Zeit der Schwere, eben halt eine solche Entscheidung, das geliebte Beratungsfeld zu verlassen, um eben halt eher theoretisch zu arbeiten, habe ich mich doch dafür entschieden, genau aus dem Grund, weil ich einfach dachte, du bist mit deinen Erfahrungen aus der Basis, aus der Kenntnis der Klienten, aber auch der Arbeit der Kollegen, vielleicht doch der geeignete, auf Bundesebene Dinge für dieses Arbeitsfeld, für die Menschen anzustoßen.
Was wollten Sie denn anstoßen?
Ja, ich wollte vor allen Dingen, dass es relativ schnell, nachdem ich in diesem Arbeitsfeld war, die Erkenntnis da war, dass dringend notwendig sei, bestimmte rechtliche Gegebenheiten zu verändern, dass es auch notwendig sei, zum Beispiel die Banken und Wirtschaftsverbände mit an den Kosten zu beteiligen. Sind auf der Kostenseite ja bei den Gewinnern, und wenn es jetzt um die Negativseite geht, da bezahlt dann der Staat beziehungsweise der Sozialverband die Beratungsstelle. Also ich wollte eben genau in diesen beiden Bereichen, wollte ich mit der Erfahrung und dem Gefühl der Arbeit etwas bewegen.
Und was haben Sie bewegt?
Ja, ich würde mal sagen, auf lange Sicht gesehen, zum einen, dass dieses Thema mittlerweile ja doch in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist. Es ist also ein öffentliches Thema geworden. Auch dazu habe ich sicherlich mit beigetragen. Ich habe dazu beigetragen, dass sich die verschiedenen Verbände, das Diakonische Werk, die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband und andere eben halt zusammengetan haben, um mit einer Stimme Dinge voranzutreiben. Auch dazu, glaube ich, wenn man das jetzt rückblickend sagt, habe ich einen guten Beitrag geleistet.
Wenn man früher Schulden hatte, hatte man Schulden. So lange, bis die Schulden abgetragen waren. Das ist seit 1999 anders. Seitdem gibt es die sogenannte Privatinsolvenz, dass also ein Privatmensch Insolvenz anmelden kann. Und nach einer bestimmten Reihe von Jahren, früher waren das 7, heute 6, des Wohlverhaltens entschuldet sein kann und nochmal neu anfangen kann. Haben Sie dieses Gesetz mit betrieben?
Das wäre jetzt übertrieben gesagt, dass ich es mitbetrieben hätte. Als ich anfing, 1990 auf Bundesebene zu arbeiten, gab es schon Ideen dazu. Aber ich habe in den Jahren bis 95, wo es dann gesetzt wurde, schon an verschiedenen Stellen mit diskutiert und habe gerade auch die Sichtweise aus den Beratungsstellen mit hineingebracht. Also von daher habe ich einen Beitrag dazu geleistet, dass es, sage ich mal, auch für den Klienten umsetzbar wurde.
Aber das war doch Ihr Ziel, dass die Menschen nochmal neu anfangen konnten.
Ganz genau. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es eben halt für Menschen, bis es dieses Gesetz gab, so war, dass man im Grunde genommen, wenn man nicht das Geld zurückzahlen konnte, sein Leben lang dem Gläubiger sozusagen Geld schuldete. Und ich wusste es aus anderen Ländern, zum Beispiel Amerika, dass es eben halt die Möglichkeit gibt, dass man von seinen Schulden befreit werden kann, um einfach nochmal neu anzufangen. Und das fand ich schon auch für mit der Kenntnis auch meiner Klienten für wichtig, dass es eben halt ein Ende geben konnte.
Sie haben im Fragebogen, habe ich Sie nach Ihrer größten Niederlage als Schuldnerberater oder in diesem Arbeitsfeld gefragt, und Sie haben gesagt, dass die Banken nicht in die Pflicht genommen werden.
Ja, das ist nach wie vor auch heute noch so. Wenn man jetzt noch mit der Kenntnis auch der Euro-Krise weiß, wie schnell auch Banken über öffentliche Gelder quasi entschuldet wurden. Und ich auf der anderen Seite weiß, dass es eben halt bei den Klienten so ist, dass sie auf der einen Seite den Banken große Gewinne eingaben, aber dann, wenn Oftmals waren es auch Beratungsfehler, wenn es dann eben halt Probleme gab bis hin zur Überschuldung, dass dann die Kosten, die für eine vernünftige Beratung notwendig sind, nur von der öffentlichen Hand, von den Verbänden und von dem Steuerzahler selbst gezahlt wurden. Und die Banken sich wirklich bis heute dagegen wehren, auch finanziell in die Pflicht genommen zu werden.
Manchmal passiert es, dass Dinge, die ein Journalist schreibt, Menschen wirklich sehr bewegt. Und in Ihrem Fall ist das so gewesen. Und was Sie bewegt hat, was Sie in einem Artikel gelesen haben, das erzählen wir nach den Nachrichten. Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Marius Stark. Ich habe eben gesagt vor den Nachrichten, manchmal kann ein Artikel einen Satz enthalten, der jemanden so bewegt, dass er seinem Leben eine neue Wende gibt. Ich glaube, für Journalisten ist das eine ziemlich schöne Erfahrung, wenn sowas passiert. Bei Ihnen war das so. Sie haben einen Artikel in Public Forum gelesen und da stand der Satz: Wir weigern uns, Feinde zu sein. Warum hat Sie das so elektrisiert?
Ja, man muss das im Zusammenhang mit dem ganzen Artikel sehen. Der Redakteur Seiterich berichtete von einem Besuch in Palästina, ein Land, was für mich weit weg war, von dem Besuch auf einem Weinberg bei einer Familie Nassar und schilderte eben halt die Umstände, unter denen diese Familie dort lebt, umgeben von israelischen Siedlungen, immer wieder auch bedroht durch nächtliche Besuche, dadurch, dass Olivenbäume herausgerissen wurden. Ja, und bei all diesen Bedrohungen rundherum ist diese Familie doch bemüht, dieses nicht gegen Gewalt oder Hass ausarten zu lassen. Und sie haben ihr ganzes Bemühen in diesen Satz, wir weigern uns, Feinde zu sein, zusammengefasst. Und in dem Artikel war auch ein Bild von diesem Spruch, der auf einen Stein, auf einen großen Findling geschrieben war. Und ja, und das hat mich schon sehr bewegt. Einmal diese Geschichte dieser Familie, aber auch eben halt, dass es Menschen gibt, die doch mit quasi biblischen Botschaft dieser Gewalt etwas Friedliches entgegensetzen.
Klammer, nur eine kleine Klammer. Weiß eigentlich der Journalist, dass Sie seinen Artikel so bewegt hat?
Also ich habe sicherlich mit Herrn Seiterich hier und da schon mal Kontakt aufgenommen. Ob er das so ganz bewusst hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, als ich das erste Mal dann selbst da war, auf meinen Blog mal hingewiesen. Ja, also ich denke schon.
Dann hat er die Chance, das zu wissen. Okay, Klammer zu. Also Sie saßen da und ich habe eben, als die Kollegin mich fragte, warum ich Sie denn eingeladen habe, habe ich diese Szene erzählt und ich sage, das passiert ja oft, dass wir irgendwas lesen und in der Regel sitzen wir beim Frühstückstisch, lesen die Zeitung und trinken einfach unseren Kaffee weiter und köpfen unser Frühstücksei weiter und auch wenn wir das schlimm finden, was wir da lesen, bewegt es uns nicht unbedingt. Warum war das bei diesem Artikel anders? Warum hat der gemacht, dass Sie da hinfahren wollten?
Ja, das war dann sicherlich nicht nur der Artikel, sondern es war kurze Zeit später, dass mir auch in Public Forum hingewiesen eine Frau über den Weg lief, Faten Moorkacker, wie ich hörte auch schon mal hier in der Sendung. Und die habe ich bin in einer Gemeinde in Neuss in einem Arbeitskreis Frieden, Entwicklung, Mission und ich fand diese Frau, die über ihr Leben hinter Mauern in Betjala bei Bethlehem berichtet, habe ich in meine Gemeinde geladen. Und quasi mit diesem Artikel, aber auch mit dem, was sie erzählte, war ich sehr, sehr betroffen von der Situation und in Palästina und habe gedacht, da musst du einfach mal hinfahren.
Das haben Sie gemacht. 2012 haben Sie in einem internationalen Friedensprojekt Tent of Nations, also Zelt der Nationen, in der Nähe von Bethlehem gearbeitet. Was war dieses Tent of Nations und warum wollten Sie da hin?
Ja, das ist genau dieser Weinberg, von dem wir eben schon gesprochen haben. Der Weinberg als Gelände und dieses Tent of Nations als ein Projekt, was die Familie Nasser dort seit Anfang dieses Jahrtausends gegründet hat. Eine Begegnungsstätte für junge, aber auch ältere Menschen, die friedlichen Gesinnungen sind. Und auf diesem Gelände fallen die alltäglichen Arbeiten von Wässern, von Baumsättlinge bis hin zum Steine wegräumen, zum Anstreichen. Ja, und ich habe einfach dort angefragt bei Daud Nasser und habe dann dort 4 Wochen gelebt, im Zelt geschlafen und einfach meine Unterstützungsleistung gegeben.
Was sind das für Menschen, die diesen Spruch, wir weigern uns Feinde zu sein, auf diesen Findling geschrieben haben?
Ja, das ist die Familie Nasser, das sind, glaube ich, 5 oder 6 Brüder, die Palästinenser sind, Araber sind, christlich sind und die von ihrem Großvater dieses große Gelände 10 Kilometer von Bethlehem entfernt geerbt haben und die sich dagegen wehren, was seit Jahren versucht wird, dass sie dieses Grundstück an die große Siedlerbewegung in der Westbank verlieren. Und sie sind christlich geprägt und wollen halt nicht, sie wollen in Frieden dort leben, wollen auch mit den israelischen Mitbewohnern sicherlich eine gute Nachbarschaft, aber sie wollen eben halt nicht den Fehler tun, und das ist wahrscheinlich auch aus der Erkenntnis heraus, dass das auch nichts bringt, weil einfach die gegenüberliegende Macht, die Militärmacht der Israelis, einfach auch die stärkere sei. Also haben sie diesen friedlichen Spruch gesetzt und haben bisher mit Zähigkeit und erfolgreichen Unterstützung auch hier in Deutschland. Hubert Neudeck zum Beispiel als einer der Motoren hat sich dieses Weinbergs angenommen, haben bisher erreicht, dass eben halt dieses Stück Land ihnen verblieben ist.
Ich frage Sie gleich, ob Sie glauben, dass das so bleiben wird. Domradio, Marius Stark, unsere gemeinsame Zeit in der Sendung Menschen geht zu Ende, aber ich möchte noch einen kleinen Januskopf am Ende besprechen. Sie haben im Fragebogen gesagt, als ich Sie gefragt habe, was Palästina für Sie bedeutet, haben Sie erst gesagt Hoffnungslosigkeit und später Hoffnung. Beides haben Sie gesagt. Und ich glaube, vielleicht ist das ja auch so, dass es beides ist. Und ich will nochmal auf diesen Weinberg zurück. Eben habe ich gesagt, glauben Sie, dass die Familie, die in Nahalim, diesen Weinberg besitzt und diesen Stein da stehen hat, wir weigern uns Feinde zu sein, prominente Unterstützer hat, wie Robert Neudeck. Glauben Sie, dass der Weinberg Ihnen bleiben wird? Oder wird er von den Siedlern einkassiert?
Also ich glaube nicht, dass er einkassiert werden wird. Einmal gibt es unverrückbare Beweise, dass es ihr Grundstück ist. Sie haben also eine Urkunde über den Kauf, was viele Palästinenser nicht haben. Und ich glaube einfach, dass die weltweite Unterstützung für diese Familie und ihr Gelände dazu beiträgt, auch hier in Deutschland. Sie haben auf Robert Neudeck hingewiesen, also selbst die Bundeskanzlerin hat schon von diesem Weinberg gehört. Also das glaube ich nicht, aber es wird unter möglicherweise veränderten Vorzeichen sein. Es wird möglicherweise ein Gebiet werden, was bei Verhandlungen, darüber wird ja schon gesprochen, Israel zugeschlagen wird, und dann ist dieses Gelände und vielleicht auch Nahalim, der Ort, der palästinensische Ort, der in der Ecke ist, wird dann als Enklave sozusagen nur über einen bestimmten Zugang zu erreichen sein.
Ist das für Sie ein Symbol, was mit Palästina passieren wird? Das wird es irgendwie weitergeben, aber nicht erreichbar, und für die Menschen mit ganz fürchterlich schweren Bedingungen befrachtet?
Also ich denke, zumindest aus jetziger Sicht können nur Hilfsmittel einen eigenständigen palästinensischen Staat ermöglichen. Wenn man jetzt auf dieses Gebilde schaut, dann ist es ja eh so, dass es kein Gesamtgebilde von einer Region gibt, sondern immer wieder überall kleine Ecken. Und so wird es wahrscheinlich so sein, dass in der Anfangsphase es möglicherweise eben halt ein solches Hilfsmittel mit Enklaven sein muss. Aber ich denke, auf Jahrhunderte gesehen wird es so sein, es werden dort Menschen leben, die jüdischen Glauben sind, Menschen leben, die muslimischen Glauben sind, Menschen, die christlichen Glauben sind, und sie werden irgendwie etwas zusammen machen müssen, weil einfach das Land ist so klein, da kann man dieses mit Grenzen, mit Mauern und so, das wird nicht auf ewig funktionieren.
Nicht auf ewig. Haben Sie denn selber eine eigene Vision, wie es gehen könnte?
Ich denke, die Vision ist die, dass ich einfach auf beiden Seiten Menschen kennengelernt habe, die friedlich miteinander leben wollen, die Familie haben wollen, die heiraten wollen. Und das beruhigt mich irgendwie, dass ich einfach denke, dass das letztendlich nachher obsiegen wird. Dass also einfach dieser Wille, dass man in einer wunderschönen Landschaft, in einem fruchtbaren Land, auch mit genügend Wasser, alles das weiß ich ja mittlerweile, dass man dort eben halt, dass die Erkenntnis da ist, dass man hier gut miteinander friedlich leben kann. Das hoffe ich einfach, weil ich einfach die Menschen kennengelernt habe, die genau dieses wollen.
Gott ist ein guter Gesprächspartner, haben Sie am Ende des Fragebogens gesagt. Reden Sie mit Gott über Palästina?
Ja, wie man so in Gedanken dann auch sicherlich mit Gott im Gespräch kommt. Ich habe seit Jahren die Angewohnheit, mindestens einmal im Jahr für einige Tage hinter Klostermauern zu verschwinden. Und da gelingt es mir am besten, bei mir zu sein und bei Gott zu sein. Und von daher habe ich auch das Vertrauen, dass so wie Gott meinen Lebensweg mitgestaltet hat und mir Dinge gezeigt hat, an denen ich mich auch betätigen kann, so erhoffe ich mir auch, dass dieser gute Gott auch für dieses sein Land, sein heiliges Land, den richtigen Weg bereithält.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Marius Stark, eine Stimme zu sein, die erzählt, was in Palästina passiert. Und wenn Sie jetzt zugehört haben und Lust haben, diese Stimme zu sich zu holen, dann können Sie das, weil Sie gehen mit Ihren Bildern und Texten und Erfahrungen, die Sie gemacht haben, in Gemeinden zum Beispiel, halten Vorträge oder zu Akademien oder wer auch immer Sie einladen kann. Der kann das tun, wenn Sie auf unsere Homepage gucken von der Menschensende von heute. Da habe ich auch den Blog verlinkt, den Marius Stark schreibt. Also wenn Sie wollen und mehr Informationen haben wollen, dann können Sie das. Marius Stark, ich danke Ihnen, dass Sie uns hier erzählt haben von Ihren Reisen und von dem, was Sie sich selbst zur Aufgabe gemacht haben. Und ich hoffe von Herzen, dass die Hoffnung, die bei Ihnen überwiegt, dass die auch wirklich für dieses geschundene Land kommen wird. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch.
Danke Ihnen fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn Sie wollen, laden Sie Marius Stark ein. Oder ansonsten, vielleicht war irgendwas anderes dabei. Und wenn es ist, dass Sie das nächste Mal beim Frühstück irgendeinen Satz lesen, der Sie nicht nur bewegt, berührt, sondern der macht, dass Sie aufstehen und was tun. Das würde mich freuen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.